so wie du bist, aber er lässt dich nicht so wie du bist. Gott möchte, dass dein Leben gelingt, dass Dinge nach vorne kommen. Deswegen, wie soll man sagen, arbeitet er an dir. Aber dieses Motiv und sein Herzschlag ist immer aus Liebe zu dir. Und es ist so gut zu wissen, wenn wir zum Gottesdienst kommen, dass Gott für uns ist. Wenn wir nach Hause gehen auf unsere Arbeit, Gott ist für dich. Wenn du in deine Ehe gehst, Gott ist für dich. Gott möchte dir helfen und dich unterstützen. Und deswegen macht es Spaß, Gottesdienst zu feiern. Lass uns Gott noch einen Applaus geben und der Band gleich mit. Das ist großartig gemacht. Und dann dürft ihr ganz gerne Platz nehmen. Dann hört man eine Predigt und am 26. Juni 1936, schon ganz lange zurück, 1936, gab es ein spannendes Experiment oder einen spannenden Versuch in der Wissenschaft, wo du und ich, wir uns wahrscheinlich an den Kopf langen und sagen, warum braucht man dafür einen Versuch? Das weiß doch jeder. Aber Wissenschaftler wollen es einfach ganz genau wissen und seitdem ist es bewiesen, dass der Mensch lernfähiger ist als ein Affe. Das ist eine großartige Erkenntnis. Das macht Mut für jeden. Man ist wissenschaftlich, ohne Witz, versucht herauszufinden, inspiriert wahrscheinlich von dem Buch oder von der Geschichte Moglu, wo das Menschenkind im Urwald aufwächst. Es gab tatsächlich einen Wissenschaftler, der wollte herausfinden, ob der, wie soll man sagen, das Verhalten, was ein Mensch und was ein Affe lernen kann in seinem Leben, dadurch sich unterscheidet, dass es genetisch und biologische Unterschiede zwischen Mensch und Affe gibt oder ob es einfach nur anerzogen ist. Könnte ja sein, ein Affe ist auch imstande zu lernen, was du lernen kannst, wenn er so aufgewachsen wäre wie du. So der Versuch oder die Überlegung, die These, was es zu beweisen galt. Und so hat sich Winthrop und Luella Kellogg, zwei amerikanische Wissenschaftler, dazu entschieden, in dem Moment, wo sie ein Baby bekommen haben, einen kleinen Jungen, den Donald, gleichzeitig noch ein kleines Affenbaby in die Familie mit aufzunehmen und dieses Affenbaby genau gleich zu behandeln wie ihren Sohn. Chancengleichheit, um herauszufinden, ob der Affe in der Lage ist, dasselbe zu lernen wie der Sohn. Was sie relativ schnell festgestellt haben, ist, dass der Affe motorisch dem Kind in den ersten Wochen und Monaten meilenweit überlegen ist. Der Affe hat gelernt zu krabbeln, der Affe hat gelernt sogar auf zwei Beinen zu laufen innerhalb weniger Monate. Der Affe hat gelernt, Fenster zu öffnen, der Affe hat gelernt, mit dem Löffel zu essen. Der Affe hatte Kraft wie ein Vierjähriges, konnte sich bewegen. Ich muss nachschauen, dass ich nichts Falsches sage. Er konnte klettern wie ein vierjähriges Kind und hatte Kraft wie ein achtjähriges Kind, obwohl er nur ein paar Monate alt war. Er hat sich an Windeln gewöhnt, an Schuhe schon nach einer Woche, schlief im Babybett, hat sich die Fingernägel schleifen lassen, nach 4 Wochen die Zähne putzen und konnte nach ein paar Monaten aufrecht auf 2 Beinen laufen. Motorisch war der Affe dem kleinen Donald relativ schnell ein ganzes Stück voraus. Aber unser Affenbaby Gua, so hieß der Kleine, hatte von der Lernfähigkeit relativ schnell sein Limit erreicht. Obwohl es motorisch, hat man festgestellt, möglich wäre auch für einen Affe zu sprechen, das Wort Papa zu sagen, war es dem Affenbaby nie möglich, auch nur ein Wort zu sprechen. Der kleine Donald hat auch ein bisschen gebraucht, aber er hat gelernt zu sprechen, er hat gelernt zu laufen, er ist zur Schule gegangen, er hat rechnen gelernt, er hat schreiben gelernt, er hat eine andere Sprache gelernt und dann hat er Fahrradfahren gelernt und alles, was du und ich eben, was wir auch können. Nach ein paar Monaten, ich glaube nach 9 Monaten, hat man den Versuch abgebrochen und es als erwiesen betrachtet, dass der Mensch und der Affe sich nicht nur, oder ja, sich tatsächlich genetisch und biologisch im Lernvermögen unterscheiden und es nicht nur anerzogen und antrainiert ist. Das hättest du und ich schneller gewusst, aber seitdem ist es wissenschaftlich bewiesen, dass ein Affe motorisch relativ gut drauf ist, aber sein Lernpotenzial doch irgendwo relativ schnell limitiert ist, während ein Mensch ein nahezu unbegrenztes Lernpotenzial hat. Ist dem Menschen möglich, enorm viel zu lernen. Das ist für dich und für mich vielleicht normal. Wir denken, das gehört sich so. Aber es ist was Spezielles, dass wir eine Gabe haben, dass Gott eine Gabe in dich und in mich reingelegt hat, Dinge zu lernen. Die einfachen Dinge, die wir lernen, sind Krabbeln, Laufen und wann essen wir, Grobmotorik, Feinmotorik, wir lernen Emotionen wahrzunehmen, irgendwann lernen wir logische Schlussfolgerungen zu ziehen, wir können uns an Sachen erinnern, wir können lesen, rechnen, schreiben, wir lernen Autofahren, wir lernen die verrücktesten Berufe, also es gibt so ein paar Berufe, wo ich denke, wie kann man das lernen, wie geht das? Also Informatik ist ja eigentlich eine ganz simple Sache, das besteht nur aus 1 und 0. Also wenn du in Rechnen schlecht warst, wenn alles, was über 2 kompliziert wird für dich, Informatik ist dein Job, da geht es nur um Einsen und Nullen an und aus. Mehr kann der Computer nicht. Aber was so ein Informatiker mit 1 und mit 0 alles machen kann, ist unglaublich. Was ein Mensch in der Lage ist zu lernen, ich denke an Ärzte, was ein Arzt alles weiß, was ein Arzt alles gelernt hat über den menschlichen Körper, über Symptome, über Zusammenhänge, über Nerven, über lateinische Begriffe, die mancher von uns nicht mal aussprechen könnte. Automechaniker, das ist jetzt nicht der High-End-Beruf. Ich finde das krass, was die Jungs unter der Motorhaube alles anstellen können. Ich sehe da gar nichts. Ihr macht die Haube auf und denkt, das ist alles da. Der Motor ist da, aber es funktioniert eben trotzdem nicht. Und es gibt Leute, die haben es sich angelernt, herauszufinden, was da kaputt ist, an welcher Schraube man drehen muss, faszinierend. Es gibt Frauen, meistens die Älteren, die Jüngeren kochen ja mit Thermomix, aber die Älteren, die können doch Backrezepte auswendig backen. Weißt du, ob du auch so eine Oma hast? Der Kuchen schmeckt fantastisch, aber frage nicht, wie es geht. Das weiß die Oma nicht. Es gibt kein Rezept. Das ist hier oder hier und der Kuchen schmeckt. Und die haben das gelernt, die haben sich das angeeignet, aber keiner weiß ganz genau, wie es geht. Es gibt Jugendliche, die können halbe Filme auswendig. Ich denke, Alter, macht dir nichts anderes in der Schule aus Filme gucken. Aber das Potenzial eines Menschen zu lernen, ist unglaublich. Was Gott in den Menschen hineingelegt hat, am krassesten finde ich Musiker. Also dass es Menschen gibt, die 1 und 3 von 2 und 4 unterscheiden können beim Klatschen, das finde ich gigantisch. Keine Ahnung, wie die das machen. Die treffen den Einsatz der Bridge, oh, ich kann nicht mal einen Text, ich brauche eine Folie, um mitsingen zu können, die können das auswendig, die treffen den Ton, die treffen den genauen Punkt und haben es irgendwie gelernt, die haben das sich angeeignet und es ist unglaublich, was du und ich, wozu wir in der Lage sind, alles zu lernen, Sportler, Volleyball, Basketball, Eishockey, Bogenschießen, es gibt so vieles und es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass du und ich, dass wir ein Potenzial haben zu lernen, das, was Gott in dich reingelegt hat. Ganz am Anfang, als Gott den Menschen schuf, da heißt es, und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Du und ich, wir sind Gott ähnlich. Wir sind nicht Gott, aber wir sind Gott ähnlich. Gott hat ein Potenzial in dich reingelegt, das phänomenal, das fast schon göttlich ist. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehrt euch, füllt die Erde, macht sie zu Untertan und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott hat dich und mich zur Krone der Schöpfung erkoren. Gemacht. Als Gott dich und mich geschaffen hat, hat er sich was bei gedacht. Und er hat gedacht, wir haben so viele Tiere, wir haben so viele Fische, sind auch Tiere, wir haben so viele Vögel, wir haben so viele Pflanzen, wir brauchen irgendjemanden, der in der Lage ist, all das so ein bisschen zu ordnen und zu strukturieren. Lass uns eine Maschine machen. Nein, lass uns einen Menschen machen und ihn mit dem Potenzial ausstatten, Dinge zu verstehen, Dinge zu lernen, Dinge nach vorne zu entwickeln. Gott hat in dich und mich etwas reingelegt, was unglaublich ist, ein Potenzial zu lernen. Du und ich, wir sind lernfähig. Die Frage ist, ob wir auch lernwillig sind. Für den Unterschied? Es gibt Menschen, die sind unglaublich lernfähig, aber so lernunwillig, dass die Lehrer und die Eltern dran verzweifeln. Aber Gott hat in dich ein Riesenpotenzial hineingelegt, etwas zu lernen. Aber dieses Potenzial, das Gott in dich hineingelegt hat, muss entfaltet werden. Das braucht ein bisschen Mühe. Das passiert nicht von alleine, dass da das was passiert. Da brauchst du die Lernwilligkeit. Der kleine David hat sich extrem schwer getan in Mathe. Mathe ging überhaupt gar nicht. Seine Eltern waren verzweifelt. Sie haben Freunde gefragt, sie haben die Lehrer gefragt, sie waren beim Psychologen, sie waren bei den Erziehern, sie haben Nachhilfeunterricht, alles versucht, waren völlig verzweifelt, was sie mit dem kleinen Jungen, mit dem kleinen David machen können, dass der Kerl doch Mathe lernt. Und als sie sich nichts mehr zu helfen wussten, hat ein Freund gesagt, versucht es doch mal in der Klosterschule. Die Nonnen, die sind richtig gut. Es war ihre letzte Hoffnung, sie haben den kleinen David gepackt, haben ihn umgeschult, ist in die Klosterschule gegangen zu den Nonnen, ging den ersten Tag hin, kam verwandelt nach Hause, hat die Türe aufgemacht, seinen Ranzen hingestellt, die Hefte rausgepackt, angefangen zu lernen, seine Hausaufgaben gemacht und. Die Eltern wussten nicht, was mit dem kleinen David passiert ist. Der Zeugnistag kommt, der kleine David kommt nach Hause, stellt seinen Ranzen in die Ecke, ihm war schon ganz mulmig, weil er nicht genau wusste, was für Note er bekommen hat in Mathe, geht auf sein Zimmer. Die Eltern machen das Zeugnis auf und sehen, der kleine David hat eine 1. Können es nicht glauben, gehen zum David ins Zimmer und sagen, David, was ist los? Waren es die Nonnen? Sagt der David, nein, es waren nicht die Nonnen. Aber als ich den ersten Tag in die Schule ging und diesen gekreuzigten Mann auf dem Pluszeichen gesehen habe, da wusste ich, die machen keinen Spaß. Der kleine David, der war so lernfähig, aber auch so lernunwillig, dass die ganze Lernfähigkeit am Ende nichts gebracht hat. Lernfähigkeit macht nur dann einen Unterschied, wenn du auch lernwillig bist. Wir haben eine Predigtreihe aktuell laufen, die heißt Charakter eines Gewinners. Und wir haben uns gefragt, gibt es Charaktereigenschaften, Persönlichkeitsmerkmale, die die Gewinner irgendwie auszeichnen? Oder die Menschen zu Gewinnern machen. Und ich glaube, eine Fähigkeit, die Menschen, die Gewinner in sich tragen, ist eine Willigkeit zu lernen. Gewinner sagen über sich, ich bin lernwillig, ich möchte etwas lernen. Der Volksmund sagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und ich glaube, wir alle wissen, es macht im Kopf Sinn, wer lernfähig ist, der muss auch lernwillig sein, damit das Potenzial entfaltet wird. Wenn wir in die Bibel reinschauen, entdecken wir so ein paar Typen, die alle Gewinner sind, von denen wir sagen würden, die haben in ihrem Leben echt gewonnen, die haben es geschafft, Gott war mit ihnen. Und wenn wir in ihr Leben reinschauen, entdecken wir, dass sie alle lernwillig waren. Vielleicht schon mal gehört die Geschichte von David gegen Goliath. Der kleine David besiegt den großen Goliath mit einer Steinschleuder. Und alle denken, wo kommt's her? Der kleine David war am Anfang seines Lebens der Jüngste in seiner Familie und er musste die Schafe hüten. Und während alle anderen Schafhirten wahrscheinlich irgendwo in der Ecke saßen, im Schatten und sich ausgeruht haben und die Schafe sein haben lassen, hat er die Zeit genutzt, um zu trainieren mit seiner Steinschleuder. Und als es danach kommt, in die Szene, wo der Goliath besiegt werden soll, sagt David, ich habe schon Bären und Löwen besiegt. Ich habe geübt, ich habe meine Zeit genutzt, ich habe was gelernt. Ich bin kein kleiner Junge mehr. Ich habe schon mit Löwen gekämpft. David konnte Goliath besiegen, weil er schon mit Bären und mit Löwen trainiert hatte. David war lernwillig in Situationen, wo andere sich vielleicht oder wahrscheinlich nur ausgeruht hatten. Wir kennen vielleicht die Geschichte von Josef. Josef, auch einer der Jüngsten seiner Brüder, hat nochmal einen Nachzügler bekommen, den Benjamin. Aber lange Zeit war er der Jüngste, er war das Lieblingskind des Vaters und seine Brüder fanden das gar nicht cool. Deswegen haben sie ihn verkauft nach Ägypten als Sklave. Das Ende seiner Geschichte ist das, dass er der zweitmächtigste Mann gleich nach dem Pharao wurde über das ganze Land Ägypten, was ein Riesenland ist. Und ein Riesenland war mit, wie soll man sagen, unschätzbarem Wert, weil der Nil unheimlich fruchtbar das Land gemacht hat, im Gegenteil zu allen anderen Ländern drumherum, die sehr regenabhängig war. Josef wurde der zweitmächtigste Mann in diesem Land. Warum? Weil er lernwillig war in Phasen, wo es ganz banal aussah. Josef kam als Sklave nach Ägypten und innerhalb kürzester Zeit hat er sich zum Hausverwalter am Hause des Potiphars heraufgearbeitet. Warum? Weil er lernwillig war, weil er die Zeit als Sklave genutzt hat, um sich weiterzuentwickeln. Er wurde ins Gefängnis geworfen, weil er falsch beschuldigt wurde, die Frau des Potiphars vergewaltigt zu haben, was nicht gestimmt hat. Aber das Wort eines Sklaven zu damaliger Zeit galt nicht viel. Josef kommt ins Gefängnis, das ganze Kartenhaus, die ganze Hoffnung bricht zusammen. Er war wieder völlig am Boden. Was macht Josef? Ich sage in meinen Worten, er hat wieder angefangen zu lernen. Er hat dem Gefängnisaufseher über die Schultern geschaut, er hat ihn unterstützt, er hat ihm geholfen. Innerhalb von kürzester Zeit war er die rechte Hand des Gefängnisaufsehers. Wo immer Josef war, war er bereit, sich der Situation zu stellen, das Beste draus zu machen, zu lernen, sich Dinge anzueignen. Und irgendwann, sag ich mal, hat es ihn nach oben gespült, hat Gott ihn nach oben gespült. Er wurde der zweitmächtigste Mann in Ägypten, die rechte Hand des Pharaos, und war verantwortlich, das ganze Land von der Hungersnot zu bewahren. Eine logistische Leistungsmeisterung. Wo hat es gelernt? Im Kleinen. Warum? Weil er lernwillig war. Spannender Bibelvers über Paulus. Paulus hat große Teile des Neuen Testamentes geschrieben. Unsere Bibel wäre nicht unsere Bibel, so wie sie ist, ohne Paulus. Paulus war ein hochgebildeter Mann. Ein Vers ist signifikant über ihn. Es steht im 2. Timotheusbrief. Er schreibt an Timotheus, einen seiner Mitarbeiter, Kapitel 4, Vers 9. Da heißt es: Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Demas hat mich im Stich gelassen. Er hat die jetzige Welt liebgewonnen und ist nach Thessaloniki gegangen. Crestus nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Einzig Lukas ist noch bei mir. Nimm Markus und bring ihn mit, denn ich kann ihn hier gut gebrauchen für meinen Auftrag. Tychikus aber habe ich nach Ephesus geschickt, den Mantel. Und jetzt kommt's. Also das ist eigentlich das Ende des Briefes. Er schreibt noch so ein paar Grußworte. Er denkt hier dran, denkt da dran, denkt hier dran. Und jetzt sagt er: Den Mantel, den ich in Troas bei Karpas liegen ließ, bring ihn mit, wenn du kommst. Ebenso die Schriftrollen, vor allem die Pergamente. So muss man wissen, Paulus schrieb diesen Brief aus dem Gefängnis. Paulus war gefangen genommen worden. Die Schriftgelehrten, die Juden, fanden es nicht cool, dass er Jesus proklamiert, dass er Gemeinden gründet und all diese Geschichten. Das war gegen die jüdische Tradition, das hat ihnen überhaupt nicht gepasst. Und so haben sie ihn angeklagt und die Römer dazu gezwungen, oder versucht, dahin zu manipulieren, den Paulus zu verurteilen. So wurde er nach Rom transportiert, um in Rom vor Gericht zu stehen. Da saß er nur im Gefängnis. Nicht wissend, wie lange er noch leben würde. Und was war sein Wunsch? Dass ihm jemand die Schriftrollen und die Pergamente bringt. Das ist so in etwa, wie wenn ein 13-Jähriger sein Mathebuch nachgeliefert bekommen möchte, weil er irgendwo im Stau steht und denkt: Mensch, was mache ich denn im Stau, da kann ich doch ein bisschen Französisch lernen. Wir denken: Paulus, fällt dir nichts Besseres ein im Gefängnis? Den Tod vor Augen, die Verurteilung, bereite deine Verteidigung vor, schreib deinen letzten Brief, mach irgendwas, starr die Decke an, sei depressiv, keine Ahnung was. Aber was macht Paulus? Er sagt: Kann mir jemand meine Schriftrolle und meine Pergamente bringen? Auszüge des Alten Testamentes. Das müsst ihr euch vorstellen, das Alte Testament hat ja damals nicht in so ein Buch gepasst wie heute, sondern hat man auf Schriftrollen draufgeschrieben. Man hat Schriftrollen vom Jesaja-Buch geschrieben, das ist wie so eine Tapetenrolle, 7 Meter lang. Das war ein richtiger Oschi. Und deswegen macht die Geschichte auch Sinn. Diese Schriftrollen waren zu unhandlich, um sie permanent mit sich rumzutragen. Und deswegen hat Paulus die Schriftrollen, die auch sehr wertvoll waren, weil nicht viele eine hatten, musste alles von Hand abgeschrieben werden, zurückgelassen in Ephesus. Ephesus war 1600 Kilometer von Rom entfernt. Und Paulus sitzt im Gefängnis und eine seiner Sorgen war: Kann irgendjemand mir meine Schriftrolle bringen und meine Pergamente? Ich sitze im Gefängnis, ich habe Zeit zu lernen. Was für eine Herzenshaltung, was für ein Charakter dieser Paulus. Wenn wir die ersten Christen anschauen, auch spannend. Die Menschen, die an Gott glauben, bezeichnen wir heute als Christen. Wenn wir in das Neue Testament reinschauen, dann entdecken wir, dass es relativ lange gebraucht hat, bis sich dieser Begriff Christ als Bezeichnung für Menschen, die an Gott glauben, herauskristallisiert hatte. In Apostelgeschichte 9, Vers 1 heißt es: Saulus aber schnaubte noch immer Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn. Er ging zum hohen Priester, bat ihn um Briefe an die Synagoge in Damaskus, dass er, und jetzt kommt's, wenn er Anhänger dieses neuen Weges dort finde, Männer und Frauen, sie gefesselt nach Jerusalem bringen solle. Die Menschen, die an Gott glauben, bezeichnet Paulus hier als Anhänger des neuen Weges. Menschen, die an Jesus glaubten, waren Menschen, die auf dem Weg waren. Wenn wir heute sagen, ich bin Christ, dann kann das so ein bisschen ganz vieles bedeuten. Das ist einfach so eine Zustandsbeschreibung. Ich bin ein Mann, ich bin Deutscher, ich bin Pastor, ich bin Vater von 3 Kindern und ich bin Christ. So, Zustandsbeschreibung. Das sagt aber nichts darüber aus, ob ich euch auf dem Weg bin, ob sich da in meinem Herzen was passiert. Zu sagen, ich bin Christ, meint manchmal auch, ich wurde als Kind getauft und da bin ich stehen geblieben, jetzt bin ich 50, aber damals hat man mich getauft, deswegen bin ich Christ, ist mein Zustand. Aber wenn wir in die Bibel reinschauen, dann war die Bezeichnung Christ kein Zustand, sondern das waren Menschen, die auf dem Weg waren. An ganz vielen Stellen werden diese Menschen, die an Gott glauben, als Jünger bezeichnet. Ich habe mich als Kind immer gefragt, was meint der Begriff Jünger? Ich dachte, Jünger, das kommt von jung. Ich habe mich umgeschaut und dachte, die sehen aber alle gar nicht so jung aus hier. So als 13-Jährige im Gottesdienst, ein paar Grauhaarige, ich dachte, also das kann kein Jünger mehr sein. Der war mal jung. Wenn du nachschaust, interessant, wo das Wort Jünger herkommt, ist der Begriff Jünger im Deutschen kommt vom Althochdeutschen und bedeutet, also von Jungiro, was so viel wie Lehrling bedeutet hat. Ein Jünger ist also niemand, der jung ist, sondern ein Jünger ist ein Lehrling. Heute würde ich sagen, ein Azubi. Was zeichnet ein Azubi aus? Dass er was lernen möchte, dass er lernwillig ist. Es gibt Menschen auf der Baustelle, die machen genau dasselbe wie ein Azubi. Aber die heißen anders, sind Hilfsarbeiter. Der Unterschied zwischen einem Hilfsarbeiter und einem Azubi ist, dass der Azubi etwas lernen möchte, während der Hilfsarbeiter sagt, ich bin Hilfsarbeiter und ich werde Hilfsarbeiter bleiben. Und er wird auch behandelt wie ein Hilfsarbeiter. Der macht die einfachen Aufgaben, die ein Hilfsarbeiter eben macht, aber niemand hat den Anspruch an den Hilfsarbeiter, dass er zum Geselle oder Meister wird. Das ist einfach ein Hilfsarbeiter. Während ein Azubi dafür da ist, dass er etwas lernt. Die Erwartung eines Meisters, der einen Azubi hat, ist, dass der Azubi lernwillig ist, sich etwas sagen lässt und zum Gesell oder vielleicht sogar zum Meister wird. In der Tätigkeit sieht es manchmal fast gleich aus. Der Azubi und der Hilfsarbeiter machen manchmal die identische Arbeit. Was den einen vom anderen unterscheidet, ist, dass der eine eine Lernwilligkeit mitbringt. Und ich glaube, wenn wir das Bild auf den Glauben und auf unseren Weg mit Gott übertragen, stellt sich für uns dieselbe Frage. Bist du ein Hilfsarbeiter im Reich Gottes? Und du würdest vielleicht sagen, ich bin ein Christ, aber ich parke hier, wurde als Kind getauft, ich wurde konfirmiert und hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich habe auch keinen Anspruch und keine Motivation, dass sich da irgendwie etwas ändert. Das ist das, was ich bin. Während der Jünger sagt, ich wurde vielleicht auch als Kind getauft, ich wurde konfirmiert, ich habe mich nochmal für Jesus entschieden, habe mich taufen lassen. Ich möchte lernen, ich möchte wachsen, ich möchte Jesus besser verstehen, möchte, dass mein Charakter sich entwickelt. Ich möchte Jesus ähnlicher werden in meinem Wesen, in meinem Denken, in meinem Glauben. Ich möchte wachsen. Das ist eine andere Einstellung, auch wenn es manchmal, die sitzen im Gottesdienst drin, der eine neben dem anderen, das sieht genau gleich aus. Die singen die Lieder, die beten, die gläubigen Gebete, die spenden vielleicht dasselbe Geld sogar. Was den einen vom anderen unterscheidet, den Christ, der nur seinen Zustand beschreibt und den Jünger, der auf dem Weg ist, ist die Herzenshaltung zu sagen, ich möchte lernen. Und ich glaube, der Charakter eines Gewinners ist Lernwilligkeit. Ich möchte mich entwickeln, ob ich die Schafe weide, ob ich mit den Bären kämpfe, ob ich im Gefängnis bin, oder ob ich auch im Gefängnis, Josef war im Gefängnis, Paulus war auch im Gefängnis, egal wo ich bin, ich möchte lernen. Und wenn wir an Lernen denken, als Deutsche, dann denken wir immer ganz schnell an Schule oder vielleicht an Uni, je nachdem, was dein Kontext ist. Und wir denken an ein Klassenzimmer, wir denken an den Lehrer, wir denken an irgendwelche Vorlesungen, wir denken an irgendwelche Bücher und was mitschreiben und was auswendig lernen. Und je besser du in Deutschland auswendig lernen kannst, desto besser bist du in der Schule. Ob du das verstanden hast, ist dann nochmal eine ganz andere Frage. Das jüdisch-hebräische Denken war an der Stelle ein bisschen anders. Für Jesus oder in dem Kontext von Jesus und seinen Jüngern hat Lernen überhaupt nichts mit Klassenzimmer zu tun gehabt. Sondern es hat damit zu tun gehabt, mit Jesus unterwegs zu sein, ihm über die Schulter zu schauen und zu verstehen, warum und wie er Dinge macht. Und Lernen hat damals ganz anders ausgesehen wie heute.
Ein Vers beschreibt es so ein bisschen im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 22. Da heißt es, danach ging Jesus mit seinen Jüngern in das Gebiet von Judäa. Dort verbrachte er einige Zeit mit ihnen und taufte. Und wenn wir lesen, Jesus verbrachte einige Zeit mit seinen Jüngern, dann denken wir, die haben gechillt. Saßen unter der Sonne, haben Barbecue gemacht, waren ein bisschen baden, haben sich ausgeruht, bis die nächste Aktion kam. Irgendeine Heilung oder eine Totenauferweckung oder eine großartige Predigt von Jesus. Und an der Stelle haben sie einfach Zeit verbracht, Klammer auf, sie haben gechillt, haben sich ausgeruht. Das ist das, was wir lesen. Ist aber nicht das, was dort steht. Das griechische Wort, das hier steht, was wir übersetzen mit Jesus verbrachte Zeit mit seinen Jüngern, meint Jesus, und dann kommt Diatribo, das ist das griechische Wort Diatribo, und das meint einmal Zeit verbringen, aber das meint auch, wenn zwei Dinge aneinander reiben, wenn sich etwas abreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal, da reibt man so an was und da reibt sich was ab. Das färbt ab. Du bist mit jemand lange genug zusammen und es färbt ab. Manchmal gibt es Ehepaare, die sehen fast gleich aus. Die haben selben Kleidungsstil. Manchmal gibt es auch mit Hundehalter, die sehen auch gleich aus wie ihr Hund. Die haben so viel Zeit miteinander verbracht, da hat sich was abgerieben. Kennt ihr das? So, ich bin manchmal erschrocken, wenn ich mit bestimmten Menschen, manchmal Prediger unterwegs bin und jeder hat ja so seinen eigenen Sprachstil. Und manche haben so besonders blumige Sprache. Und dann komme ich nach einer Woche nach Hause und verwende auf einmal Begriffe, die gar nicht in meinem Wortschatz drin sind. Und ich denke mir, wo kommt jetzt das Wort her? Und ich merke, sei ich adoptiert? Der andere hat es immer gesagt. Wir sprechen ja zu Hause bei weitem kein Hochdeutsch. Aber wir sprechen jetzt auch nicht so völlig breit rieserisch. Aber unser Joshua hat einen Schulfreund und da spricht man zu Hause rieserisch. Und wenn der länger bei dem zu spielen war und nach Hause kommt, dann braucht er zuerst mal wieder ein paar Sätze, ich würde sagen, bis er wieder normal redet. Das färbt ab. Das färbt ab, wenn wir mit Menschen Zeit verbringen. Diatribo. Wenn Jesus dir was beibringen möchte, dann macht er nicht ein Klassenzimmer auf und hält eine Predigt, sondern dann verbringt er Zeit mit dir, weil er weiß, wenn du und Jesus, wenn ihr zwei zusammen Zeit verbringt, dann reibt sich was ab. Das formt deinen Charakter, das formt deine Sprache, das macht was mit deinem Denken, mit deinem Glauben. So in der Schule Jesus, oder ein Jünger zu sein, ein Lernender zu sein, im Kontext von Glauben, heißt nicht viel zu wissen. Viele Bücher zu lesen, Sachen auswendig zu lernen. Ein Lernender, ein Jünger Jesu zu sein, heißt, mit Jesus Zeit zu verbringen und Jesus zu erlauben, dass ich da was abreiben darf in deinem Leben. Ich glaube, das ist der Charakter eines Jüngers, dass er versteht, eines Gewinners, dass er versteht, Gott hat mir ein Potenzial gegeben zu lernen. Aber dieses Potenzial braucht von meiner Seite eine Lernwilligkeit, es zu entwickeln. Und das Geniale an Jesus ist, bei Jesus in der Schule zu sein, ist überhaupt nicht anstrengend. Das geht nebenher. Das kostet auch keine Zeit, es passiert einfach. Es ist nur eine Herzenseinstellung zu sein, Jesus, wenn wir schon durchs Leben gehen, wenn schon bestimmte Situationen in meinem Weg, in meinem Leben mich kreuzen, wieso ist nicht Nutzen und was daraus lernen? Ich habe mal in die Bibel reingeschaut, wie wir von Jesus lernen können. Hätte man auch in die Pädagogik schauen können, hätte man sich selber was ausdenken können. Es gibt so viele Modelle und Konzepte, wie man lernen kann. Aber ich wollte mal schauen, was sagt denn die Bibel, wie wir lernen können. Und ein paar Stellen habe ich gefunden, wo es explizit heißt, wie du und ich, wie wir lernen können. Fand ich hochspannend. Matthäus, Evangelium, Kapitel 6, Vers 28, sagt Jesus zu seinen Jüngern, was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt, das ist der Begriff, lernt von den Lilien auf dem Feld. Lernt von den Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Und dann geht es weiter. Und doch sind sie schöner als Salomo. Das war ein großartiger König aus dem Alten Testament. In all seiner Pracht. Seht die Vögel, sie säen nicht, sie ernten nicht. Und doch ernährt sie ihr himmlischer Vater im Himmel. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zuteil werden. Jesus sagt, wovon sollen wir lernen? Von den Lilien auf dem Feld. Ich will es ein bisschen größer spannen. Lerne aus der Natur. Das ist keine andere Religion, verstehst du? Also Gott ist immer noch Gott. Wir beten keine Bäume an und auch keinen Löwenzahn und auch keine Spinnen, sowieso nicht. Und so, da fallen wir schon in Ohnmacht, aber es hat andere Gründe. So, aber Jesus sagt, lernt von der Natur. Und ich denke mir, ja, das stimmt. Man kann einen Spaziergang machen, auf den Boden schauen und nichts verstehen. Oder man kann einen Spaziergang machen, kann die Sonne anschauen, kann über den Mond nachdenken, über die Sterne, über das Planetensystem, wie gigantisch unsere Galaxie konstruiert ist, wie unglaublich groß sie ist, bezeugt die Größe Gottes in deinem Leben. Wir können vor einem Baum stehen und wir alle wissen, dass ein Baum unheimlich tiefe Wurzeln hat, wo seine Nahrung rauszieht. Wir können uns fragen, was sind unsere Wurzeln in unserem Leben? Woher ziehen wir unsere Nahrung? Wir können, Psalm sagt, gesegnet sind die, die nicht im Kreis der Spötter sitzen, sondern verwurzelt sind an Wasserbächen. Gepflanzt sind an Wasserbächen, heißt es, glaube ich. Wir können darüber nachdenken, was ist die Quelle unseres Lebens? Was sprudelt in dein Leben rein? Wie frisch bist du gepflanzt? Ist dein Umfeld so, dass du wachst? Versteht ihr? Wir können, das ist jetzt nicht, ich sage, mach dir deine eigene Religion, aber geh mal durch die Natur und sag mal, Gott, wenn du zu mir sprechen willst, wenn du mir irgendwas beibringen möchtest durch den Löwenzahn oder durch die Hasen da drüben oder durch das Getreide, das jetzt bald gedroschen wird, hilf mir zu verstehen, was du mir durch die Natur sagen möchtest. Und ich glaube, uns werden Kronleuchterfabriken aufgehen. Jesus hat so viele Gleichnisse aus der Natur rausgegriffen und biblische Prinzipien abgeleitet. Das ist gigantisch. Jesus sagt vom Feigenbaum, aber lernt das Gleichnis. Sobald sein Zweig saftig geworden ist und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Schau die Natur an und du wirst verstehen, dass es unterschiedliche Lebensphasen gibt. Und es gibt es in deinem Leben und es gibt es in der Weltgeschichte und in der Heilsgeschichte, in der Geschichte Gottes mit den Menschen auch. Und Jesus sagt, schau die Natur an. Lerne die Zeichen der Zeit zu deuten. Verstehe, was abgeht und so weiter. Also lernen von der Natur. Andere Gedanke, Matthäus 9, Vers 11. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und den Sündern? Er hörte es und sprach nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jetzt kommt's. Geht aber und lernt. Geht und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin gekommen, Gerechte zu rufen. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Geht aber und lernt. Wie lernen wir? Im Gehen. Es gibt Dinge in deinem Leben, die wirst du erst lernen, wenn du gehst. Durch Ausprobieren, durch Wagen, durch Versuchen. Vermute mal, dass die allermeisten von euch Fahrrad fahren können. Wir haben Fahrradfahren gelernt. Nicht in der 7. Klasse im Physikunterricht, wo wir Bewegungsenergie berechnen konnten und die Fliehkräfte und die Gravitation und die Reibungskräfte und den Luftwiderstand und was mal. Man kann so viele fantastische Sachen berechnen und lernen und studieren über Fahrradfahren und trotzdem nie Fahrradfahren können, stimmt's? Wie lernt man Fahrradfahren? Indem man aufsteigt und es tut. Vielleicht mit dem Laufrad anfangen oder so, gibt es ein paar Tricks. Aber versteht, und so gibt es Lektionen, Glaubenslektionen im Leben, die werden wir nicht lernen, wenn wir es nur studieren, wenn wir es nur grübeln, wenn wir nur drüber sprechen. Manches im Glauben, in der Beziehung mit Jesus, lernen wir nur, indem wir gehen. Die Frommen würden sagen, indem wir aus dem Boot aussteigen, wie Petrus, und übers Wasser gehen. Da lernst du Dinge im Gehen, die lernst du in keinem Gottesdienst. Aber die kannst du lernen, wenn du sagst, Jesus, heute ist Dienstag, was gibt es zu tun? Lernen im Gehen. Wir haben es gleich geschafft. Lernen von Menschen. Galaterbrief schreibt Paulus, Kapitel 1, Vers 18. Dann erst 3 Jahre später ging ich, Paulus, nach Jerusalem hinauf. Warum? Um Kephas, ein anderes Wort für, eine andere Bezeichnung für Petrus, um Kephas kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Paulus hat sich die Mühe gemacht, eine lange, beschwerliche Reise zu unternehmen. Wozu? Um Petrus kennenzulernen. Es gibt Dinge, die lernen wir durch andere Menschen. Die Frage ist, wie soll man sagen, wie weit bist du bereit zu gehen, um eine Person kennenzulernen? Und ich glaube, manches im Leben lernen wir nur, wenn wir uns auf den Weg machen, wenn wir uns die Mühe machen, um die richtigen Menschen kennenzulernen. Muss man vielleicht mal eine Stunde fahren? Muss man mal anrufen und sagen, können wir uns mal treffen? habe deine Lebensgeschichte gehört. Ich stecke in einer ähnlichen Phase drin. Können wir mal reden? Müssen wir mal einen Kuchen backen? Müssen wir mal jemanden einladen? Und sagen, ey, du bist schon 20 Jahre, glaube ich. Ich bin jetzt ein halbes Jahr dabei und ich finde es so spannend. Aber was kann ich von dir lernen? Sag mal ein paar, sag mal die Best-ofs, die besten drei Tipps, wie Glauben funktioniert. Sag mal, was würdest du auf keinen Fall mehr machen? Manches lernen wir durch andere Menschen. Die Frage ist, sind wir bereit, etwas zu investieren, um andere Menschen, die richtigen Menschen, kennenzulernen? Vierter Gedanke, lernen aus leidvollen Erfahrungen. Lernen aus Leid. Hebräerbrief schreibt, Kapitel 5, Vers 8, obwohl er Jesus Sohn war, lernte er an dem, was er litt. Jesus lernte an dem, was er litt. Das ist die Schule, die wir alle gar nicht mögen. Aber was wir von Jesus lernen können, dass wir auch im Leid etwas lernen können. Und was Jesus lernte, als er litt, war nicht, dass Leiden schön ist. Also bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht um die Glorifizierung von Leid. Wir sagen, juhu, mir geht's ganz schlecht, Gott meint es gut mit mir, überhaupt gar nicht. Gott möchte nicht, dass du leidest. Der Punkt ist, wenn du schon leidest, vielleicht kannst du nicht nur erleiden und ertragen, vielleicht kannst du was davon lernen. Jesus lernte in seinem Leid was? Gehorsam. Es war eine harte Schule. Das war nicht das, was er wollte, das ist auch nicht das, was ich dir wünsche und was wir irgendjemand wünschen. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass es im Leben Phasen gibt, die leidvoll sind. Da gibt es ganz viele Fragen um dieses Thema. Das würde komplett den Rahmen sprengen. Aber nur ein kleiner Gedanke. Wenn du schon durch das Leid durch musst, wäre es vielleicht eine Option, zu sagen, Gott, wenn ich schon da durch muss, dann lass mich wenigstens was lernen. Lass mich nicht bitter werden. Lass mich nicht dran kaputt gehen. Lass mich nicht krank werden. Lass mich was lernen. Am allerliebsten wäre es mir, du nimmst das Leid weg. Aber wenn das Leid nicht weggeht und wenn ich da durch muss, dann will ich wenigstens was von lernen. Ich glaube, Gewinnertypen sind Menschen, die lernwillig sind und es schließt Leid nicht aus. Letzter Punkt, fünfter Gedanke, lernen von Jesus. Matthäus Evangelium, Kapitel 11, Vers 29 heißt es, nehmt mein Joch auf euch und lernt von wem? Von mir. Lernt von mir, sagt Jesus, denn ich bin sanft und demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Wir können von Jesus lernen, ob du es glaubst oder nicht. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir mit Jesus durchs Leben gehen, wenn du in Situationen drin bist, sag Jesus, was würdest du jetzt machen? Was kann ich von dir lernen im Umgang mit dieser Situation, im Umgang mit dieser Person, im Umgang mit meinen Finanzen, im Umgang mit meiner Zeit, im Umgang mit meiner Frau? Jesus, was kann ich von dir lernen für mein Leben jetzt an dieser Stelle? Und ich glaube, dass das der Weg ist, wie Jesus dich entwickeln möchte. Nicht durch eine Schulbank, nicht durch einen Universitätsabschluss, sondern indem Jesus mit dir durchs Leben geht. Jesus chillt mit dir, Jesus arbeitet mit dir, Jesus kocht mit dir, Jesus geht mit dir spazieren, Jesus schaut mit dir Fernsehen, Jesus macht mit dir Sport. Jesus ist einfach dort, wo du bist und Jesus wünscht sich, dass da so ein bisschen Reibung entsteht und du von Zeit zu Zeit mal zu ihm rüberschaust und sagst, Jesus, was gibt's zu lernen in der Natur? Was gibt's zu lernen, indem ich hier im Gehen bin? Was gibt's zu lernen von der Person, mit der ich jetzt gerade spreche? Was gibt's zu lernen aus diesem Leid? Oder was kann ich von dir lernen? Jesus, ich möchte nicht da stehen bleiben, wo ich bin. Ich möchte kein Hilfsarbeiter bleiben. Ich möchte ein Azubi sein, möchte ein Geselle werden, möchte ein Meister werden. Ich möchte, dass du in meinem Leben etwas entwickelst. Ich möchte ein Gewinner sein. Ich möchte aus meinem Leben, wenn ich zurückschaue, irgendwann dankbar sein können, sagen, Jesus, ich danke dir für all das, was sich entwickelt hat in meinem Leben. Und Jesus glaubt so unendlich an dich. Jesus hat so viel Potenzial in dich reingelegt. Die Band darf nochmal nach vorne kommen und wir stehen auf. Vielleicht hat dir das nie jemand gesagt. Dann lass uns heute beten, dass du in deinem Herzen verstehen kannst, wie viel Potenzial Jesus in dich reingelegt hat. Jesus, und das beten wir, dass diese Predigt der Druck auslöst, im Sinne von, ich muss mich mehr anstrengen. Jesus, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, wie viel Potenzial du in unser Leben reingelegt hast. In unsere Persönlichkeit, in unser Charakter, in unseren IQ, in unsere Fähigkeiten. Jesus, wir beten, dass du uns offenbarst, wie groß und wie gut du über uns denkst. Wir beten, dass du uns hilfst, die Situation in unserem Leben zu entdecken, wo wir so beiläufig echt was fürs Leben lernen können. Wir danken dir, dass es nicht anstrengend ist, von dir zu lernen, sondern dass es einfach geschieht. Dass es geschieht morgens, mittags, abends, dass es geschieht in unserer Arbeit, in unserem Hobby, in der Kirche, in der Kleingruppe, wo immer wir sind. Jesus, wir danken dir, dass wir von dir lernen können und dass du uns helfen möchtest, dieses Potenzial, das du in uns reingelegt hast, zu entfalten. Jesus, wir danken dir, dass wir Gewinner sind, dass wir mit dir Gewinner sind. Jesus, wir danken dir, dass du unser größter Fan bist. Jesus, wir danken dir, dass du uns zujubelst. Du bist kein Sklaventreiber, du bist unser Fan. Du möchtest, dass wir gewinnen. Du glaubst in uns, du ermutigst uns, du möchtest uns anfeuern, du möchtest uns nach vorne bringen. Jesus, wir danken dir, dass es Hoffnung gibt für unser Leben, für unser Wesen, für unsere Art. Jesus, wir danken dir, dass du noch nicht am Ende bist mit uns. Wir wollen heute bekennen, heute dir sagen, dass wir lernen wollen, dass wir uns entwickeln wollen, dass wir nicht stehen bleiben wollen, dass wir unsere Beziehung, unseren Glauben mit dir als Reise, als auf dem Weg sein definieren wollen, nicht als einen Status. Danke, Jesus.